Was machen wir eigentlich mit denjenigen, die sozusagen wie Fleischhauer und anderen gleich erschießen oder ins Lager, um sie vernünftige Arbeit zuzuführen? Und Herr Rixinger dann so, naja, versuchen wir es erstmal mit dem Lager.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, das ist die Linkspartei.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen und gesellschaftlichen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Apropos Abgründe, Jan, wir müssen in dieser Woche über ein Thema sprechen, das mich wirklich erschüttert hat.
Oh.
Die Ermordung vom US-Aktivisten Charlie Kirk, vielmehr die Reaktionen darauf. So viel Diffamierung, Eiseskälte, offener Hass, auch hier bei uns in Deutschland. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist.
Manchmal ist es auch ein Fluch, dass man in die Abgründe des Netzes guckt.
Mhm.
Hat es möglicherweise früher auch schon gegeben, hast du dann halt nicht so gesehen. Jetzt nehmen die Leute alle möglichen Dinge auf und stellen es dann auf TikTok, eben auch ihre Begeisterung darüber, dass jemand auf offener Bühne erschossen wurde, vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder. Und wenn man sich dann diese Videos oder diese Filmschnipsel anguckt, die dann auf TikTok gestellt werden, in der Regel relativ intelligente Leute, jedenfalls Leute, die über einen akademischen Hintergrund verfügen und die dann also vor Freude gar nicht mehr ein und aus wissen. Gut, hat es auch einen kleinen Backlash gegeben bei dem einen oder anderen, wo dann wiederum beim Arbeitgeber angerufen wurde. Ist ja relativ schnell heute rauszufinden, wo jemand beschäftigt ist. Da hilft ja auch die KI.
Ja.
Und dann gibt es sozusagen den zweiten Teil der Videos, wo die dann alle verheult sitzen und sagen, ich habe gerade meinen Job verloren. So. Ja, also ich finde auch, habe ich auch gedacht, was ist das? Also warum stellt man überhaupt solche Dinge ins Netz? Wen will man beeindrucken? Für wen ist das? Möglicherweise für die eigene Crowd, für die eigenen Leute, denen man man lässt ja erstmal zunächst tief blicken, wie schwarz das eigene Herz ist, ne?
Irre. Vor allem, wenn du siehst, es ist ein junger Familienvater mit 31 Jahren, unabhängig davon, wie man zu seiner Haltung steht. Die meisten haben sich auch mit ihm nicht beschäftigt, hatte ich den Eindruck. Da wird sofort
Nein.
Faschist, Rassist, Sexist, Menschenfeind, wo ich mir dachte, ja, da hast du einen extremen, gläubigen Menschen, der am rechten Rand fischt, ganz klar. Aber nichts dergleichen stimmt. Also der ist weder Rassist noch Menschenfeind. Das geben auch diese Diskussion, die er an Universitäten geführt hat, überhaupt nicht her. Diese Episode wird präsentiert vom VPN-Anbieter Surfshark, dem Tool, das ihr digitales Leben privat und sicher macht. VPN klingt erstmal technisch, dabei ist es ganz simpel. Surfshark verschlüsselt ihren Webtraffic, verbirgt ihre IP-Adresse und sorgt dafür, dass das, was sie online tun, auch wirklich ihre Privatsache bleibt. Warum ist das wichtig? Erstens, beim Surfen im öffentlichen WLAN. Wir alle loggen uns mal schnell ins Flughafen- oder Café-WLAN ein, ohne groß drüber nachzudenken. Mit Surfshark ist ihre Verbindung geschützt, niemand kann mitlesen. Zweitens, Preisdiskriminierung. Fluglinien und Hotels verlangen ja oft je nach Standort unterschiedliche Preise. Mit Surfshark können Sie Ihren virtuellen Standort ändern und sichern sich so bessere Deals. Das Beste, mit nur einem Surfshark-Account können Sie unbegrenzt viele Geräte verbinden. Über 3000 Server in 100 Ländern stellen sicher, dass Sie immer eine schnelle und sichere Verbindung finden. Außerdem gilt bei Surfshark eine strikte No-Log-Policy. Das heißt, es wird nichts gespeichert, was Sie online suchen. Obendrein gibt's noch mehr Schutz. Eine Antivirus-Funktion gegen Malware und den Surfshark Alert, der Sie direkt informiert, falls Ihre persönlichen Daten doch irgendwo im Netz geleakt werden. Wenn Sie Ihre digitale Privatsphäre zurückhaben möchten, probieren Sie Surfshark aus. Abos schon ab 2 € im Monat. Unter surfshark.com/kanal bekommen Sie bei Abschluss eines Jahresabos 4 Monate geschenkt. Den Link gibt's in den Shownotes.
Ich fand interessant, dass das Thema in Deutschland überhaupt so große Wellen geschlagen hat, weil also Charlie Kirk, das kannten bestenfalls Amerika-Experten den Namen.
Ich kannte den auch.
Gut, dann wusstest du schon mal sehr viel mehr. Ach, zum Beispiel als ich, also ich hatte so am Rande mitbekommen, den gibt es auch in dieser Magerwelt. Der war eben relativ bedeutend so als Influencer, auch mit seinem Podcast und seinen Auftritten. Aber ich bin ganz sicher, die allermeisten Menschen in Deutschland hatten den Namen noch nie gehört. Und dann ist das ja jetzt über Tage ein großes Thema gewesen. Hat man ja auch gesehen, also bei Twitter, wo ich ja noch relativ aktiv bin, gab es eigentlich gar kein anderes Thema. Tageweise hatte man das Gefühl, da war wirklich die Hölle los.
Da wurde mir auch dieser Clip reingespielt. Ich wollte das gar nicht sehen, das war verstörend.
Wo er erschossen wurde.
Wahnsinn. Ja. Also, boah, da träumst du da schlecht danach.
Also ich habe dann angefangen, mir genau wie du Videos anzuschauen, wo er sitzt. Das ist immer das gleiche Setting. Also er sitzt an irgendeiner Universität unter so einem kleinen Zelt, um vor der Sonne geschützt zu sein. Neben sich hat er so ein Glas mit Yogi-Tee. Mhm. Und gegenüber in Sichtweite ist ein sogenanntes Open Mic, also ein Mikrofon, an das alle treten können. Und dann tritt da zum Beispiel ein junger Mann, der sagt, also ich bin schwul und konservativ, was hältst du davon? Oder eine Frau, die für Transrechte streitet, ne, gleich auch mit so einem Regenbogen-Shirt. Oder eine junge Feministin, die also seine Position zur Abtreibung jetzt abklopfen will, bis man die ganz furchtbar findet. Und das ist eigentlich die Urform des politischen Streits. Genau. Weil da kannst du nichts mit Tricks arbeiten. Da gibt's keinen, der sagt, cut, ja, oder wir schneiden das, oder wir lassen dich jetzt im Studio besser aussehen, so wie bei uns. Ne? Also immer, wenn ich Quatsch rede,
können wir es rausschneiden?
Alles rausschneiden und dann kann ich normal ansetzen. Das geht alles nicht. Ja? So, das ist, die Dinger hießen, diese Veranstaltung, Prove Me Wrong, zeigt mir, dass ich falsch liege. Mhm. Und das ist also die Urform des Battles, so wie seit 2000 Jahren sozusagen. Auf dem Marktplatz stehen sich zwei gegenüber und es zählt jetzt das bessere Argument. Und diese Veranstaltung hat Tausende von Leuten angezogen. So.
Und die war durchaus immer wertschätzend. Also du siehst keinen Clip, wo Charlie Kirk irgendwie sich im Ton vergreift.
Ja gut, das war ja sein Trick. Also das ist auch bewundernswert in der Tat, weil ihm wird natürlich auch alles Mögliche an den Kopf geworfen, dass er immer die Fassung bewahrt und selber nicht ausfällig wird. Richtig. Das treibt die Gegenseite natürlich zum Teil erst recht zur Raserei, ja. Das ist der wahre Trigger, ja. Du versuchst einen sozusagen aus der Reserve zu locken und der bleibt einfach ganz kühl. Fast immer. Es gibt dann auch so ein paar Momente, wo der sich dann auch relativ weit in so ein Argument reintreiben lässt und dann kommen ja dann zum Teil auch die Sätze, die jetzt ihm denn um die Ohren dann im Nachhinein geworfen wurden. All das hat mich erstmal schon mal beeindruckt, ja.
Ja, mich auch.
Und ich habe das so abends angefangen, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Erstens, weil ich auch aus einem ähnlichen Geschäft komme und zweitens erstmal auch professioneller Respekt. Ja, so. Mhm. Und die Universitäten, zu denen er gegangen ist.
Das ist die Hölle der Löwen.
Also das ist Feindesland.
Ja, ja? Total. Also, wer macht das denn heutzutage noch? Ja. Ich dachte mir die ganze Zeit, also das soll jetzt gar nicht provozieren, aber wir bräuchten in Deutschland so eine Person. Wann sprechen denn die unterschiedlichen Positionen nochmal ohne Schaum vor dem Mund miteinander? Das fängt doch schon an, wenn ich jetzt mal ein Beispiel sage, als konservatives Medium Heidi Reicheneck oder so anfragst oder bei den Grünen, ja, da gehen die nicht hin, die gehen zur Taz und bei Unionspolitikern ist es
aber
vielleicht
Heidi Reicheneck,
umgekehrt. Haben wir schon abgesagt.
Haben sie schon?
Ah, ja.
Ja?
Ja, ja. Mit der Betonung nicht, weil wir ein konservatives Medium sind. Ach, egal, geschenkt.
Was hatte sie für Probleme? Zeitprobleme?
Ja, natürlich immer. Es sind immer die Zeitprobleme.
Wir haben das Thema ja schon mal gehabt. Ja. Wir haben ja eine Zeit lang auch mal wöchentlich eine Sendung gehabt, wo wir Gäste hatten.
Und ja, genau. Ich glaube, da hatten wir das auch. Keine Grünen, außer Boris Palmer.
Ja, und der ist ja bei den Grünen rausgeworfen worden, aus guten Gründen, ja.
Aber weißt du, das finde ich, wenn da zwei unterschiedliche Positionen miteinander diskutieren, dann ist doch das, was wir in der Demokratie brauchen. Und weshalb ich dem schon länger folge, der war ja ein großer Treiber, was die junge Generation angeht und hat auch für den Trump-Wahlsieg mitgesorgt. Austauschpartner von mir, der kommt aus den USA und da ist die Familie sehr gespalten. Die Hälfte sind Republikaner, die andere Hälfte Demokraten, deswegen kriegt man das so ein bisschen mit. Aber was ich bei dem bemerkenswert fand, ich teile ganz viel nicht, was er sagt. Gerade zum Thema Abtreibung bin ich komplett anderer Meinung. Nur deswegen ist er doch kein Faschist und kein Rassist.
Nein.
Wieso kann man das nicht stehen lassen?
Diese Art von Diffamierung oder eben jemandem sozusagen so einen Bannbegriff umhängen, irre, ist natürlich the last line of defense, wenn dir nichts anderes mehr einfällt, ja. Und dann kommt eben auch El Hotzo, ja, dieser Schwachmat, ja, hier in Deutschland um die Ecke und macht dann so lustige, ich glaube, der hat dann so ein, als erste Reaktion, Charlie, irgendwie ist so Charlie grüßen, dann sah man irgendwie so einen Affen, ja. Also,
ja, von dieser Serie, unser Charlie.
Unser Charlie. Mm. So, unser Charlie ist jetzt dahin gegangen, so, und da habe ich gedacht, also gut, das ist ja bei dem offenbar zwanghaft, ne? Der hatte ja schon.
Hat er nicht zugegeben, dass er Frauen schlecht behandelt, ja, und in Beziehungen manipuliert?
Das ist ja eine andere
so.
Sache, aber er hatte ja damals gleich auch Ärger bekommen, als das Attentat auf Trump gab und er sagte, also er kann es überhaupt immer nur begrüßen, wenn Faschisten getötet werden. Das ist bei dem, ich weiß nicht, bei dem stimmt was ganz grundsätzlich nicht, ne? Der, ja, der hat eine Schraube locker. Gut, aber darauf hast du ja am Anfang schon hingewiesen. Es ist ja eben nicht bei El Hotzo geblieben. So, ich glaube, dass wenn dir eben nichts mehr anderes einfällt, kommst du damit Faschist oder Nazi oder was auch immer oder Menschenfeind. Also ich habe mir die allermeisten Zitate, die dann ja in Umlauf waren, was er angeblich alles gesagt haben soll. Hab danach die Stellen gesucht, fast alles aus diesen Prove Me Wrong Veranstaltungen oder eben aus seinem eigenen Podcast, wo er dann zum Teil auch Anrufer hat. Und eigentlich alles ist, wenn du es im Kontext siehst, also über, das ist dann ja meist am Ende oder in der Mitte eines längeren Arguments, ist jedenfalls deutlich nuancierter, ja, als das, was man daraus gemacht hat. So. Die gute oder, wenn du so willst, aus Sicht der Linken natürlich betrübliche Nachricht ist, deswegen verlieren die Linken ja im Augenblick auch, also den Kampf um die Herzen der jungen Menschen, weil erstens ist es natürlich wahnsinnig uncool, sich immer in so seinen Safe Space zurückzuziehen, und es gibt ja nichts Demütigenderes als auf offener Bühne von übrigens jemandem, der ja so als Hillybilly verspottet wird, ja, der hatte
keinen
ja
Abschluss
mal,
hat.
Der hatte nicht mal einen akademischen Abschluss, also sich ein wokes College Kind nach dem anderen davor nimmt und das vermöbelt, ja, und das auch nachher alles noch nachsehe und nachlesbar. Und das zweite ist natürlich, wenn du eine ganze Generation so in Watte packst, also wenn du den Leuten beibringst, jeder Mikroaggression nachzuspüren, ja, und schon bei der Verwendung eines falschen Pronomens einen Schreikrampf zu kriegen, ja, oder sagst, also ich brauche hier eine Triggerwarnung bei der Odyssee, ja, der Homer, weil wegen schlimmer Gewaltdarstellung, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das zumuten wollt, das durchzulesen. Also wenn du eine ganze Generation von Studenten darauf trainierst und dann treten die dem Leibhaftigen gewissermaßen von Angesicht zu Angesicht gegenüber, da sind die natürlich total von den Socken und komplett aufgeschmissen. Und das ist ja genau das, was auch passiert. Insofern zeigt sich auch in Charlie Kirk, was für eine verheerende Idee es war, die Bildungseinrichtungen in der westlichen Welt, und das gilt ja nicht nur für Amerika, das gilt ja für uns genauso, zu Safe Spaces umzubauen. So. Ja. Deswegen kippt ja im Augenblick die Stimmung auch nach rechts, weil die Linke gar keine Leute hat mehr, die in der Lage sind, so einen Fight zu führen, wie Charlie Kirk das in der offenen Feldschlacht konnte. Ich würde sagen, ich hatte ja bislang vermutet, so eine wie Heidi Reichenick, die wäre dazu in der Lage. Aber wenn du mir jetzt sagst, dass die bei Focus Online auch zu verschiedenen Formaten angefragt wurde und dann auch immer den Fallrückzieher macht.
Nicht zum verschiedenen Format, einfach nur zu einem Interview.
Das ist natürlich verrückt.
Ja.
Ja, da muss ich mal sagen, dann liebe Leute, dann müsst ihr euch nicht wundern, ja,
genau,
dass alle Punkte im Augenblick an die andere Seite gehen. Also wenn vor den eigenen Leuten aufzutreten, ja, das kann jeder.
Eben.
Da reicht ja so ein Klopfer, wie man bei uns in Bayern sagt, ja, und alle so uhuhuhuhu, ja, toll, ja. So, ja, aber ja.
In feindes
das,
Lager.
Das,
ja.
Da zeigt sich das Rückgrat, da zeigt sich die Stärke. Da brauchst du natürlich auch eine ganz andere Form von Schlagfertigkeit. Ja, da reicht nicht immer eben mit dem Maschinengewehr sozusagen einmal deine Argumente versuchen, in doppelter Geschwindigkeit einfach vorzuspulen.
Was ich schwierig finde, ist, dass vor allem, also auch in der deutschen Berichterstattung, da wird dann nicht widersprochen, wenn Falschnachrichten verbreitet werden. Auch Heidi Reichenegg, die sich da hinsetzt, in einer Eiseskälte, da nichts irgendwie.
Ich habe die gesehen beim Mioska, ne?
Nichts war zurücknimmt, die. Keine Sympathie für Nein. diesen Familienvater hat, nee, als im Gegenteil. Mensch keinen Respekt,
ja,
nichts.
Caro, die hat Wahnsinn. Ja, die saß beim Josca, da wurde sie ja auch konfrontiert mit einem dieser dieser Schnipsel, das in diesem Fall, glaube ich, ihr persönlicher Büroleiter oder Assistent gewesen, einer ihrer engsten Felix Mitarbeiter, Schulz. Der dann auch auch so Memes nach dem Motto, ja, hat sie halt mal einen Rechten erwischt, in die Welt gesetzt hatte.
Mit der Behauptung, es gab ein Schulmassaker. Ich habe das recherchiert, das stimmt nicht.
Pass auf. Und dann sagt sie, ja, also das ist natürlich, Gewalt kann nie die Lösung sein. Klammer auf. Die hat's mal den richtigen erwischt, Klammer zu. Sagt sie nicht, aber das ist sozusagen, das ist so der Ton. Und dann sagt sie wörtlich, solche Leute wie Charlie Kirk, die haben gar kein Mitgefühl verdient.
Das und keinen Respekt.
Ja, aber das ist ja ein Hammersatz.
Das ist so eiskalt.
Aber so ist die deutsche Linke, also beziehungsweise die Linkspartei. Ich wundere mich ja immer, dass die mir jetzt irgendwie verkauft wird als Teil der politischen Mitte. Ja, da lachst du. Bei Anne Will gab's neulich einen. Gab's
Anne so, Will?
Ja, bei Anne Will war sie im Podcast. War im Podcast Anne Will. Die lädt ja immer, also unsere ehemalige ARD-Moderatorin, die hatte so einen eigenen Podcast. Da lädt sie immer Journalisten zu ein, die, wie soll ich das dann ausdrücken, also die sie sympathisch findet.
Ach so, okay.
Und da war die eigentlich von mir sehr geschätzte Maria am Lauf an der Zeit zu Gast.
Die finde ich auch cool.
Mhm. Aber die machte sich nicht so einfach, kenne ich auch lange, gute Frau, finde ich. Und dann sagt Anne Will, ja, also Mariam, wie siehst du eigentlich die Linkspartei? Gehört die für dich auch schon zur politischen Mitte? Mhm. So, und dann sagt Mariam Lau, naja, also links und rechts, das seien gar nicht mehr die Kategorien, sondern die wahre Kategorie sei, ob jemand das System überwinden wolle oder nicht. Und das könne man bei der Linkspartei ja gar nicht sagen. Also Conclusio, ja, die ist irgendwie auch Teil jetzt der politischen Mitte.
Die wollen doch den Sozialismus.
Und da habe ich gesagt, liebe Leute, habt ihr euch irgendwie mal mit dieser Partei beschäftigt? Weil dieses sozusagen, wie gesagt, diese fröhliche Bullabü-Fassade mit ein bisschen Gudrun Enstein einsprenkeln, ja, wie bei Heidi Weichenick, das ist eben die Fassade. Dahinter gibt es ja eine ganz andere Linkspartei. Die zeigt sich dann zum Beispiel in solchen Memes, wenn der politische Gegner abgeknallt wurde, dass man es eigentlich okay findet. Oder ich erinnere mich ja noch daran, weil ich mich persönlich angesprochen gefühlt habe, als sie, glaube ich, so eine Landesdelegiertenkonferenz hier in Berlin hatten, da saß der damalige Parteichef, Herr Rixinger hieß der, noch daneben, und dann kam die Frage darauf, was machen wir eigentlich mit denjenigen, die sozusagen wie Fleischhauer und anderen gleich erschießen oder ins Lager, um sie vernünftige Arbeit zuzuführen. Und Herr Rixinger dann so, naja, versuchen wir es erstmal mit dem Lager.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, das ist die Linkspartei. Natürlich auch. Und ich sag dir, wenn diese Leute das Sagen in Deutschland hätten, ich weiß ziemlich genau, wie dann Deutschland aussehe, das wäre dann nicht nur zu sagen, da wäre jeder Wohlstand vernichtet, sondern
Gulag.
Also, sag mal, Leute wie ich jedenfalls oder mein Freund Ulf Boschert, wir hätten nicht mehr viel zu lachen.
Da hat keiner mehr viel zu lachen.
Die Sendung wäre irgendwie sofort verboten.
Ja, das sowieso.
Die wäre sofort verboten. Du würdest dann gezwungen, zu sagen, man hat dich genötigt, zu sitzen, und muss dann abschwören, Ich habe ja auch immer, ich wollte das immer gar nicht. Der Burda Verlag, der hat mir dann einen Stuhl hingestellt und gesagt, wenn du das nicht machst, bist du gekündigt.
Nee, ich habe mir ja den Burda Verlag ausgesucht, weil sie eine konservativ-liberale Ausrichtung haben, mit der ich sehr konform bin.
Ja, aber das ist dann das Todesurteil.
Das stimmt.
Bei diesen Leuten.
Weißt du, was ich komisch finde, ist, du hast es ja schon gesagt, die Linkspartei wird ja so in die Mitte geredet. Ja, sie sagt aber ja auf offener Bühne, sie möchte einen Sozialismus. Sagt dann in der DDR, das war ja gar kein Sozialismus.
Das ist ja nie so. Komischerweise, alles, was es an Sozialismus gab, ist dann irgendwie, da war dann die Idee gut, aber die Ausführung schlecht, so geht das immer bei denen.
Sie will,
aber
ja, seit 100 Jahren. Sie will ja Sozialismus mit Demokratie, wo ich mir gedacht habe, das schließt sich doch aus.
Aber das hat in der DDR, hieß das nicht auch
Sozialismus Deutsche Demokratische Republik.
Aber hieß das nicht auch Sozialismus in demokratischem Antlitz? Oder war das dann, da war das die Reformer-Idee? Also anyhow, jedenfalls,
Demokratie geht mit Kapitalismus einher, mit Eigentum und nicht mit Enteignung, das steht sie ja auch für. Also das widerspricht sich ja überall. Ich frage mich dann nur, wenn man das alles so glasklar sieht, was die Linkspartei will, warum die Union, also oder die CDU und Friedrich Merz dann die Stimmen der Linken für Grundgesetzänderungen in Kauf nehmen und mit denen sprechen und sie so mittig behandeln. Das schließt sich mir nicht.
Na gut, irgendeinen brauchen sie halt, um über die zwei Drittel Hürden, im Deutschen Bundestag zu kommen bei Grundgesetzänderungen. Und wenn du die von der AfD nicht haben willst, dann musst du sie halt von der Linkspartei.
Ja, aber wer ist jetzt schlimmer? Ich finde, die nehmen sich nichts.
Das ist ganz was Furchtbares, was du jetzt gesagt hast. Ja, also das bringt dich sofort sozusagen in den Reich, in den Gulag. Ja. Okay. Also Hufeisen, ja, die Hufeisentheorie, wer hat denn neulich, irgendjemand hat doch AfD und Linkspartei in einem Atemzug genannt und dann hieß das, das zeige ein Abgrund ja an Unkenntnis und Demokratieverachtung, diese beiden Parteien überhaupt einmal Atemzug zu nennen.
Der SED-Nachfolger ist die Linkspartei.
Das ist noch viel besser. Die ist nicht SED-Nachfolgerin, ja, so wie die NPD, NSDAP-Nachfolgerin war. Es ist immer noch die SED juristisch. Die SED ist nie aufgelöst worden. Dafür hat Gregor Gysi gesorgt, et al., weil nicht dumm mit der Partei natürlich bestimmte Vermögenswerte einhergingen und gehen. So, und deswegen hat er gesagt, das können wir nicht machen, die SED beerdigen, weil dann kommen wir auch an das Geld nicht mehr ran und an die Grundstücke und alles, was damit verbunden ist. Nee, also du könntest mit gutem Recht sagen, dass Frau Reichenick, die Fraktionsvorsitzende, der SED im Deutschen Bundestag ist. Die haben sich nur umbenannt, mehrfach. Das ist halt so ein Trick, ja. Die haben sich dann mal WASG genannt, dann hießen sie mal, glaube ich, PDS. Heißen sie jetzt Die Linke. Es ist juristisch immer noch die alte, gute, sozialistische Einheitspartei Deutschlands.
Das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja.
Spannend.
Ja.
Dann stellt sich die Frage ja erst recht.
Ja, dann stellt sich die Frage erst recht.
Da sind wir auch schon bei Friedrich Merz angekommen. Der hat in dieser Woche nämlich doch schon für Überraschungen gesorgt, finde ich. Er tritt ja immer sehr markig auf und sehr, ja, weiß ich nicht, autoritär, so ein bisschen in seiner Ausstrahlung. Und plötzlich hatte er Tränen in den Augen, war richtig gerührt. Es hat mich auch berührt, als er bei der Wiedereröffnung einer Münchner Synagoge an den Holocaust erinnert hat. Und da dachte ich mir, Mann, das ist jetzt mal eine Seite von Friedrich Merz, die finde ich richtig sympathisch.
Ich saß ja im Publikum.
Ach was?
Ja, ja, natürlich.
Ach, du warst da
ja,
vor Ort?
Ja, ich war dabei. Also ich war vor Ort, Reihe, ich glaube, 9 rechts. Ja.
Komm. Warum, wie kommt's?
Weil ich mit Rachel Salamander, also der Frau, die dafür gesorgt hat, dass diese halb verfallene Synagoge wieder in altem Glanz erstrahlen jetzt konnte. Übrigens eines der schönsten Gotteshäuser Deutschlands ist 1931 gebaut worden von in der Bauhaustradition. Ist wirklich ein ganz toller, ganz auch architektonisch ein ganz tolles Gebäude. Also die Frau jedenfalls, mit der bin ich nun eng befreundet.
Ah, okay.
Und insofern hatte ich meinen Platz Reihe
in
9
Reihe
rechts.
9. Ja. Also so gut seid ihr nicht befreundet.
pass mal auf. Also die konnte mich jetzt nicht in Reihe, die vorderen Reihen waren so voll mit, also Bundeskanzler und dann saß da Markus Söder
ja,
und dann
verstehe.
Saß da die Frau Aigner, die Präsidentin des Bayerischen Landtages.
Charlotte
Knoblauch, der israelische Botschafter. Also
gut, da blieb dann
also
Reihe 9.
Als Kolumnist zu Reihe 9 fand ich jetzt gar nicht so schlecht.
Ja.
Ja, jedenfalls, er redet, unser Bundeskanzler, ich glaube, an der dritten Stelle. Und kommt dann auf den Holocaust, auf die Shoah zu sprechen. Und da merkt man, wie er also mit Worten ringt, mit der Fassung ringt. Und zwar bei der Frage, der Kinderfrage, hat denn keiner den Juden geholfen? Und dann kommt er auf Rachel Salamander zu sprechen, die damals als ganz junges Mädchen in einem dieser Displaced Persons Lager, also dem Lager war für diejenigen, die den Holocaust überlebt hatten, in der Nähe von München. Und da merkt man, also wie er mit den Tränen kämpft.
Voll.
Ja. Und alle im Zuschauerraum waren natürlich jetzt erstmal überrascht. Das hast du nicht erwartet, dass der Bundeskanzler, also.
Das meinte ich, ja.
Zumal er ja so ein Image hat als harter Knochen eher, ne? Und dann fängt er sich. Also man merkt auch, er ringt mit den Worten und mit der Fassung und versucht also die Fassung wieder zu gewinnen und es gelingt ihm dann auch. Was ja ein schwieriger Moment so, ne? Also du willst ja dann ja auch nicht in Tränen ausbrechen. Zumal eben so nicht ganz erkennbar war, warum eigentlich. Und ich habe dann anschließend mit Stefan Cornelius gesprochen, deinem Regierungssprecher. Ich habe da so einen kleinen Empfang noch, den die bayerische Staatsregierung ausgerichtet hatte. Mhm. Mit Häppchen von Käfer, wie es sich gehört in München. Und dann sagte Cornelius, ja, also immer, wenn er auf, wenn das Thema auf Kinder kommt, ja, und das war ja in diesem Zusammenhang mit Rache Salamander und mit der Kinderfrage, dann sei er wahnsinnig angefasst. Das sei auch in Aschaffenburg schon so gewesen, als diese Kinder von diesem Irren da auf dem Spielplatz attackiert wurden und er dann ja als Politiker nachhinein sehr unüberlegt sagte, das wird von Tag 1 an beendet, wenn ich Bundeskanzler bin. Und dann ja auch
dieser Entschließungsantrag folgte.
Mit der AfD zusammen, mit allen Problemen, die das dann im Wahlkampf machten. Das war auch so eine Augenblickshandlung aus dieser emotionalen Überwältigung heraus. So.
Das erklärt vielleicht auch, warum er in Gaza so reagiert, wie er reagiert.
Sagt der Cornelius auch, genau so ist es. Also das spricht erstmal nicht, dachte ich, gegen ihn. Also er hat, glaube ich, 3 Kinder, ne?
Das weiß ich nicht genau. Ich dachte 2. Wie viele Kinder hat er denn?
Schnell Fact-Checking hier.
Die sind ja schon erwachsen.
Jetzt, ich glaube 2 oder 3 und dann eben eine Reihe von Enkeln. Und das hat mir auch übrigens Mariam Lau erzählt, die wir ja über die wir ja schon vorher gesprochen haben und die ja den Schmerz sehr gut kennt, auch über ihn ein Buch geschrieben hat jetzt. Drei Kinder.
Sehr gut, also, Jan.
Das ist ja en minute der Faktencheck bei uns. Ja. also Kinder spielen für ihn eine ganz große Rolle. So. Und da wird er auch ganz weich. Und wie gesagt, das finde ich positiv zunächst. Ich habe mir auch kurz vorgestellt, wie so eine Rede dann entweder, wenn die Steinmeier gehalten hätte, ja, oder Olaf Scholz, der Automat, oder noch schrecklicher Angela Merkel, die sich dann so von einer Phrase zur nächsten Phrase, nie wieder Phrase, ja, so gehangelt hätte, wie das ausgefallen wäre. Das war eine glänzende Rede, nur natürlich bin ja Spötter, bin ja Realist, habe ich dann so ein bisschen auch bei mir gedacht. Ja, okay, und folgen dem jetzt auch Taten? Also sein Thema war ja jetzt nicht Israel, sondern der Schutz
der Juden.
Genau.
Genau.
Juden und Jüdinnen in Deutschland.
Richtig.
Und da kam er auch darauf sehr klar zu sprechen, dass sich die Situation deutlich verschlechtert hat. Auch, und zwar nicht nur wegen homegrown Antisemitismus, also eigenem, sondern natürlich über durch den Zugzug aus Ländern.
Wo Antisemitismus, wie er gesagt hat, Staatsdoktrin ist. Das fand ich beeindruckend, das Wort.
Also das sieht er ganz klar und es ging ja sogar so weit zu sagen, also als Bundeskanzler gibt er allen das Wort sozusagen, dass hier der Damm hält und dass notfalls auch gesetzgeberisch nachgeholfen wird. Und da habe ich, wie gesagt, so gedacht bei mir, ja, dann bring it on, man. Das wollen wir jetzt aber auch mal sehen. Ja?
Da denke ich mir jedes Mal, ja, sagt der Merz, macht das Gegenteil. Also bei mir hat er da schon einen Glaubwürdigkeitsverlust, weil wo sind die Abschiebeflüge? Wo sind die? Es gab, glaube ich, einen und das war's. Warum lassen wir immer noch die Leute rein, ohne sie zu testen auf Herz und Nieren, ob sie antisemitisches Gedankengut haben? Ich verstehe es nicht. Und übrigens, jetzt gibt's bald wieder eine Pali-Demo in Düsseldorf. Die Teilnehmer reißen getrennt Männlein und Weiblein an.
Auch gelesen.
Das darf alles auch noch sein.
Ja gut, aber das kannst du jetzt nicht verbieten. Ich bin ja ein Freund der Meinung.
Aber da wird ja Antisemitismus pur passieren.
Nee, zunächst haben die jetzt also erstmal Geschlechtertrennung bei der Anreise und ich glaube auch in den WhatsApp-Gruppen. Ja, ich finde es im Ende super, weil...
Wo sind dann die Diversen? Haben die einen Extrabus?
Die gibt's da nicht in der Religion.
Ah.
Und ich find's deswegen super, weil die machen gar keine Anstalten. Ach, guck mal, wer hat denn noch sein
jetzt
Handy
bin's
an?
Ich. Das ist die Physiotherapie.
Ja. Na gut, da habe ich natürlich immer Verständnis für. Also wenn der Physiotherapeut anruft, in meinem Fall der Herr Brandl, der Magiker, der Magier mit den magischen Händen, dann würde ich auch sofort rangehen. Also ich finde es, wie gesagt, super, weil die machen gar keine Anstalten, da irgendwie so ein Mantel der Wohlanständigkeit oder irgendwie des Wokismus drüber zu ausbreiten über ihr Programm und so, wie sie sich ja die Welt vorstellen, wenn sie das Sagen hätten. Mhm. Und dann ist eben wie an der Uni Kiel, ja, wo die Studentinnen und Studenten durch getrennte Eingänge reingelotst werden, um dann an das war ja auch diese islamische Hochschulgemeinschaft, ja.
Stimmt.
Die dann so eine Hochschulwoche, islamische Hochschulwoche hatte, wo sie schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben hat, ne? auf die Scharia. Und hier eben auch, also getrennt in getrennten Bussen, um eine ruhige Anreise zu sichern, so heißt das, glaube ich, in der Begründung, getrennte WhatsApp-Gruppen, so. Also dann haben wir die Geschlechtertrennung wieder in Deutschland und insofern alle, die sich da einreihen, im Zweifel ja auch von der Linkspartei, denn deren Banner flattert ja immer bei diesen Veranstaltungen mit, auch wo die wüstesten Parolen gekräht werden. Auch das ist natürlich Teil dessen, wenn die Linkspartei mal Deutschland übernehmen würde in Form von Reichenick, was dann kommt. Also nicht nur 60% Reichensteuer, Straflager für Leute wie Fleischhauer, sondern eben auch getrennte WhatsApp-Gruppen und getrennte Anreisen bei Demos.
Da bist du ja dann doppelt betroffen. Straflager und Reichensteuer. Kein Spaß mehr für Jan Fleischhauer. Sag mal, wer ist eigentlich unser Gewinner der Woche?
Wer ist unser Gewinner der Woche? Julia Ruß.
Ah, da bleiben wir beim Thema.
Ja, meine Freiheit. Ja, die einzige konservative Stimme, die ARD aufzubieten hatte, die hat ja so mehrere Pilotsendungen jetzt gehabt. Gemeinsam von NDR und BR produziert. Und
rausgemobbt.
Das ist, so ist es beim NDR. Also da verlässt nicht der Mobber das Haus, sondern das Mobbing-Opfer. Also die haben sich alle gegen die zusammengerottet gehabt, Unterschriftenlisten. Ich meine, von Anja Reschke als rechtsextrem gelabelt in so einer Sendung. Ich habe die Frau kennengelernt, so eine 31-Jährige. Ich meine, die ist durch und durch Konrad-Adenauer-Stiftung. Das ist aber schon beim NDR rechtsextrem. So. Und jetzt also hat sich der NDR da verabschiedet aus der gemeinsamen Produktion, um es mit der eigenen Moderatorin im Stall von Frau Reschke dann zu produzieren. Und dann wäre das ganz andere Sendung oder die NDR-konforme Sendung. Was mir gefallen hat, hätte ich mir gar nicht zugetraut, der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Herr Günther, der ja auch so als großer Grünenversteher ja gilt, der war da an dem Tag, als der NDR das annoncierte, eingeladen abends, so wie es sich begab, Staffelübergabe an den neuen Intendanten. Und da ist er der demonstrativ ferngeblieben.
Das fand ich auch cool.
Anders als natürlich die Ministerpräsidenten beziehungsweise der Bürgermeister von Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, beide Sozialdemokraten. Das ist ja eine Dreiländeranstalt, die das gemeinsam tragen. Die fanden das natürlich alles super. Sondern hat dann, glaube ich, eine Veranstaltung und eine Buchlesung mit Frau Ruß besucht, die zufällig auch in der Nähe war. Immerhin, habe ich gedacht. Immerhin.
Er hat auch darauf hingewiesen, dass das der Grund ist, warum Menschen das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verlieren.
Ja,
fand ich gut.
Also
Meinungsvielfalt ist da nicht gewollt.
Ja, aber nur, weil wir schon beim Thema Meinungsvielfalt sind, damit wir hier auch nicht falsch verstanden werden, lese ich doch heute, dass Jimmy Kimmel, der Moderator Jimmy Kimmel, seine Sendung verliert.
Bei ABC.
Bei ABC.
In den
also, das
USA.
Ist einer der großen Late Night.
Ja, der ist witzig eigentlich.
Der ist sehr lustig. Mhm. Links, aber lustig, gibt's auch.
Ja, aber das gibt's nur da drüben.
Warum? Weil er hat in einer Anmoderation gesagt, also erstens auch auf Charlie Kirk, das ist ja nach wie vor auch ein großes Thema in Amerika. Also Charlie Kirk, die Republikaner wollten jetzt versuchen sozusagen den als Linken darzustellen, das sei doch im Grunde ein Magermann, würde ich sagen, da liest du ein bisschen falsch. Das wird auch die nächsten Tage noch zeigen, dass der also sich eher zur Linken entwickelt hat, als klassischer Republikaner zu sein, der Attentäter. Aber, das haben ihm natürlich die Republikaner am übelsten genommen, dann sagt er, naja, also das Weiße Haus sind jetzt auch also sehr betroffen und haben ja die Flaggen auf Halbmast gesetzt und so. Und der Präsident ist auch befragt worden, wie er da mit diesem Verlust seines engen Freundes, da gibt's hier, warte, ich hab's extra. You can see how hard the president is taking this. Also wir können jetzt sehen, wie schwer der Präsident nimmt. Dann sieht man jetzt ihn, Donald Trump, auf dem Rasen des Weißen Hauses. Und da wird gefragt, also von einem Reporter, also mein herzliches Beileid, Herr Präsident. Ja, Sie haben ja Ihren Freund Charlie Kirk verloren. Also how are you holding up personally?
Ja.
Also wie geht es Ihnen damit? Ja, also wie halten Sie jetzt noch durch? Wie kommen Sie damit zurecht? I think very good. And by the way, do you have seen the construction site here? Er baut ja gerade das Weiße Haus um. Yeah. Und die tollen Lastwagen, the beautiful trucks, they're arriving here und so weiter. Und daraus macht Kimmel den Joke und sagt, ja, also das ist jetzt einfach die vierte Stufe der Trauerbewältigung, Construction. Dafür fliegt er jetzt raus. Ja. Da muss ich mal sagen, dafür wird seine Sendung abgesetzt. Wir sehen jetzt gerade in Amerika, dass die Rechte das macht, was die ganze Zeit die Linke gemacht hat.
Ja.
Also jetzt wird sozusagen von der anderen Seite gecancelt. Also jetzt kommt Pam Bondi, die US-Justizministerin, und sagt, wir müssen jetzt gegen Hassrede vorgehen, ja. Und da habe ich gedacht, also
die Verfechter der Meinungsfreiheit.
Wenn die Rechten anfangen, wie die Grünen zu reden, und ihm jetzt wurde vorgeworfen, unsensible Bemerkungen, ja, das reicht. Er dann, weißt du, die Macht hat einfach nur die Seiten gewechselt, aber das Prinzip ist genau das gleiche. Das heißt, sich zu schützen vor allen Meinungen, die man nicht erträgt oder die man despektierlich findet. Im Ernst natürlich, das ärgert ja Trump am meisten, dass sie ihn diese Late-Night-Show-Hosts so lächerlich machen und sich lustig über ihn machen. Das ist viel schlimmer für ihn als so eine Geschichte in der New York Times, dass er irgendwie Geld zusammengebracht hat.
Ja, klar.
Das so. Und der Hebel, den sie haben halt, Disney, das ist der Mutterkonzern, in diesem Fall von ABC, die wollen jetzt wieder irgendeinen Merger machen. Und da brauchen sie halt die Genehmigung der Trump-Regierung. Und die haben relativ klar jetzt gesagt, also nur wenn die da alle rausfliegen, diese Spaßmacher, dann kriegt ihr die Genehmigung.
Mhm. So. Die hatten ja schon zuvor eine andere Sendung auch abgesetzt, ne?
Ja, von dem Stephen Colbert, das ist genau, da ging es auch um einen Merger, da waren andere, ich weiß nicht, das war nicht Disney, das war ein anderer Konzern. Und in dem Fall, oh, da gibt's Widerspruch. Fact-checking.
Guck mal an.
Paramount. Also, und das ist natürlich, also, ich finde es widerlich und ekelhaft, egal von welcher
Seite
es
kommt. Egal von welcher Seite. Da bin ich total bei dir.
Insofern hier, an dieser Stelle, das Bekenntnis zur Meinungsfreiheit und zum Meinungskampf, egal, ja.
Von welcher Seite.
Und wer da steht.
Wer ist der Verlierer?
Ja, das ist... Ja, die traurigste Person der Woche ist für mich Bärbel Bass, ja.
Oh, aber sie hat doch das große Desaster gar nicht erlebt in NRW. Die SPD hat doch das historisch schlechteste Ergebnis, aber es ist nicht so schlimm wie gedacht.
Ja, gibt es wieder so einen Clip, habe ich da gesehen am Sonntagabend. Ich weiß gar nicht, wo sie da war, bei Phoenix oder bei der ARD. Und da wird sie befragt. Und ich meine, ja, es ist die SPD ja also bei den Arbeitern, sie bezeichnen sich ja immer noch als Arbeiterpartei, auf Platz 3 abgerutscht, also hinter CDU und der AfD. Und auch diesmal wieder in NRW zu beobachten, also dass die AfD so durchmarschiert, also da, wo die SPD immer verlässlich über 50% geholt hat. Aber Frau Bass steht da und sagt, genau danach befragt, ob sie das nicht sehr schmerzen würde, dass das ihre Leute sind, die jetzt alle AfD wählen. Nee, also das könnte sie jetzt gar nicht so sehen. Und dann kommt wieder diese Platte, also der deutsche Sozialstaat muss verteidigt werden und so. Und es gibt nicht mehr die Anerkennung des Problems.
Nee.
So. Ja, also es wird einfach so.
Obwohl
ihr
die eigenen Leute schon von der Fahne gehen. Dieser Duisburger Bürgermeister, der gesagt hat, der hat keinen Bock mehr, verarscht zu werden.
Ja. Gut, die da unten haben natürlich alle den Kanal voll bei den Sozis. Ja, also die sehen ja dann, wenn zum Beispiel der aus Duisburg, dann kam da Busladung von Rumänen und Roman Sinti in diesem Fall an, und haben sich dann da in breit gemacht. Ich glaube, in einer Wohnung waren dann irgendwie 600 Leute gemeldet und alle aber immer Wohngeld und Bürgergeld beantragt, auch brav ausgezahlt bekommen. Die Leute vor Ort sehen das doch alles. Es ist halt wahnsinnig weit weg von Frau Baas, die ja allerdings lustigerweise in Porträts immer beschrieben wird, als die Frau, die aus Duisburg, glaube ich, kommt, ja, die kommt da nämlich her, und ich glaube Mutter, weiß ich nicht, was war die Mutter, Putzfrau oder Krankenschwester, also jedenfalls
aus einfachen Verhältnissen.
Einfache Verhältnisse. Das ist ja das gibt ihr die Kreditwürdigkeit, ja. Aber tatsächlich natürlich siehst du an ihr, wenn du einmal sozusagen in dieser Art von Spitzenpolitik abgebogen bist, dann kommst du halt nochmal zum Händestühlen nach Duisburg, ja. Aber komplette Realitätsausblendung.
Ich bin gespannt. Ich hatte diese Woche einen Arzttermin und der Mediziner, bei dem ich war, der sagte selber, er ist SPD-Mitglied. Und er hat so geschimpft über seine eigene Partei, dass er gesagt hat, wenn wir nicht langsam verstehen, dann wähle ich irgendwann auch AfD. Dann dachte ich mir, oh krass, das ist jetzt, aber so weit ist es schon gekommen.
Also da sind ja, da hat dem AfD bei den letzten Wahlen am meisten Zulauf bekommen aus dem klassischen sozialdemokratischen Milieu, weil eben diese Leute, anders als ich jedenfalls in Pullach, ja Tür an Tür mit den Problemen leben.
Ja.
Und deswegen ist ja dieser Bürgermeister da auch so verzweifelt gewesen und sagt, wenn die das nicht endlich im Willy-Brandt-Haus mal zur Kenntnis nehmen, dann werden wir ja alle einstellig. Und das ist, glaube ich, genau der Weg, den die SPD gerade mit dieser Art von Gesundbeterei geht.
Einstellig sind wir zum Glück nicht.
Nee.
Wir haben tolle Abrufzahlen, da könnten wir uns irgendwie auch mal bedanken bei euch. Vielen Dank, dass ihr nach unserer Sommerpause gleich wieder so zahlreich zugeguckt habt. Und ihr könnt uns natürlich auch nächste Woche wiedersehen, immer donnerstags, exklusiv bei Focus Plus und dann am Sonntagwochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Macht's gut!